Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei unseren Hörgesprächen. Sinnvolles aus dem Leben. Sie hören schon, es dreht sich bei uns ums Hören und vor allem auch ums Gehörtwerden. Ein großes, breites, überraschendes, interessantes Thema, über das man viel und vor allem sehr lange sprechen kann. Und das haben wir vor mit sehr interessanten Persönlichkeiten, die Sie bei uns hören und vor allem auch sehen können. Mein Name ist Carola Gausterer und unser erster Gast ist Ewald Turner, österreichischer Chef von MEDEL. Und er ist Area Manager für 20 Länder, 57 Jahre jung, dreifacher Familienvater, Lebensmittelpunkt ist im Weinviertel, ein Mann, wie er sagt, der seinen Beruf zur Berufung gemacht hat. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen kitschig, über das wird er uns natürlich noch mehr verraten nachher, selbst erzählen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Schönen Vormittag, Ewald Turner.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie kann man seinen Beruf zur Berufung machen? Wie geht es? Viele Menschen sind froh, wenn sie durchs Leben kommen und einen Job haben, und Sie haben das geschafft, dass das gleichzeitig auch eine Berufung ist.
Ich habe das nicht wirklich bewusst gemacht. Mhm. Geht, glaube ich, nicht. Und das hat sich ergeben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da anfangen soll, aber am besten beim Ende. Mhm. Ich bin zur besten Firma gekommen, die es gibt, die sich mit einem Thema beschäftigt, das absolut Sinn macht. Nämlich mit dem Hören, mhm, beziehungsweise mit dem Nicht-Hören können und mhm, eben die Möglichkeit geben, zu hören. Und der Rest ist Beiwerk und hat sich ganz leicht ergeben. Das war nicht einmal aufwendig, muss ich sagen.
Und 30 Jahre, knapp 30 Jahre sind es jetzt?
Das beschreibt alles.
Sind die nur vorbei?
Es sind wirklich, ich fühle mich nach wie vor in der Pionierphase. Ja. Ich bin nach wie vor täglich aufgeregt. Es gibt da vieles, worüber man sich aufregen muss, nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern prinzipiell, ich bin auch der Meinung, wenn man was da weiterbringen will, dann müssen einem Sachen aufregen. Ja. Dann, sonst bewegt man sich zu wenig, sonst lehnt man sich zurück und sagt, naja, Firma schön gewachsen, alles gut. Und uns geht's gar nicht ums Firmenwachstum, sondern es geht um nach wie vor die Notwendigkeit, dass wir unseren Erfolg weltweit sehen, den wir haben sollten, weil es gibt nach wie vor Leute, die eben keinen Zugriff auf diese wunderbaren, wir stehen für Implantate, Hörimplantate zugreifen können.
Also ihr entwickelt und produziert implantierbare Hörsysteme für Erwachsene und Kinder, muss man an dieser Stelle auch sagen, ja, ganz wichtig. Das ist jetzt eine lange Zeit. Andere haben in der Zeit schon 5-mal den Job gewechselt. Also es ist auch dieser Adrenalinschub, dieses immer wieder was Neues angreifen wollen, immer wieder was Neues machen, dieser innere Motor, der Sie antreibt.
Ja, ja? Das ist er. Ja, das ist er. Aber das ist nicht nur der eigene innere Motor. Ich habe das Glück, dass ich bei der Firma sehr zeitig begonnen habe. Mhm. Und wir sind wunderbar gewachsen. Ja, anzahlmäßig, wir sind jetzt da in der Gegend von 2000 Mitarbeitern. So weiter. Ich habe eben sehr zeitig begonnen und dann ist man automatisch im inneren Kern. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich da immer noch maßgeblich mitwirken darf. Und in dem inneren Kern, da ist man grundaktiv. Und wenn wir da mitgestalten, mitdiskutieren, machen tun oftmals andere. Mhm. Wir haben große Entwicklungsabteilungen, Forschungsabteilungen und. Aber die strategische Ausrichtung mitzugestalten und dort drin zu sein, das ist das Aufregendste, was es gibt.
Mhm. MEDEL ist ein gesundes österreichisches Unternehmen, was sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Ist ja keine einfache Zeit, auch nicht für euch wahrscheinlich. Sie haben Elektrotechnik studiert und sind dann zu MEDEL gekommen. Mhm. Erzählen Sie mal, wie diese Zeit damals war, wie sich das in die heutige Zeit verändert hat. Das muss ja ein enormer Unterschied gewesen sein damals, vor 30 Jahren.
Ja, aber eines war für mich eigentlich ziemlich bald klar, dass ich nicht Entwicklungsingenieur werden wollte. Das war komischerweise für mich immer relativ logisch. Hat mit dem begonnen, ich habe ja Elektronik studiert, wie Sie sagen, ja, habe aber parallel dazu immer zur Medizin rüber geliebäugelt. War immer wieder auf Vorlesungen drüben. Mein Bruder hat Medizin studiert und ich war mir nicht eins mit mir, ob das oder das.
Aha.
Und habe das die ersten, ich sage mal, zwei Semester mit
parallel
im Kopf mit. Ich habe jetzt nicht wirklich studiert, und das kann ich nicht sagen, mhm. aber ich war immer wieder drüben, mhm. auch in den Sezierräumlichkeiten hoch interessiert auf dem Feld. Aber irgendwann, ich habe gesehen, nein, es ist die Technik. Und wusste aber von dem Moment an, dass ich einen Weg suchen werde, der beides kombiniert. Und das hat sich dann am Ende des Studiums eigentlich nochmal geschärft. Dann habe ich eben Anatomie, Physiologie, Unfallbiomechanik, viele Sachen in die Richtung gemacht. Und technische Studien, das sind nicht leicht. Ich habe nicht lauter sehr gut auf der TU gehabt. Das könnte ich jetzt wirklich nicht behaupten. Aber dann plötzlich bei den Medizinfächern war das so. Ja. Und dann, nachdem ich die Studien beendet habe, war klar, ich suche eine Medizintechnikfirma. Und dann ist Modell passiert. Und das war eine witzige Geschichte.
Waren die damals schon in Wien oder waren das nur in Innsbruck? Weil der Firmensitz ist ja eigentlich in Innsbruck.
Ja, das war Innsbrucker Tiroler Übernehmen, mhm. Unternehmen. Aber das Charmante war, dass es von zwei Wienern gegründet wurde und geleitet wurde. Und das war für mich immer wieder wunderbar, herrlichstes Hochdeutsch vor einer Tiroler Firma eben geredet zu bekommen. Und dann waren natürlich die Urtiroler auch dabei, äußerst charmant, äußerst nett, und die Kombination war fantastisch.
Ich wollte sagen, die Kombination macht es aus, gell?
Die hat es ausgemacht, genau. Und Modell Wien haben wir dann eben begonnen hier in mhm. Wien, ja.
Wie war so jetzt die Geschichte, wenn man das kurz jemandem erzählt, der Modell nicht kennt, wie sind so die Meilensteine gewesen, die großen Highlights der letzten 30 Jahre?
Sie meinen jetzt der Firma?
Mhm. Der Firma, ja. Mhm. Weil Sie sind ja mit der Firma praktisch eins.
Ja. Aber die Firma hat es vorher gegeben, und ich glaube, die schwierigste Phase war durchaus vor mir. Das mhm. hat, ich muss es natürlich erwähnen, Frau Dr. Inge Hochmeier und Professor Erwin Hochmeier, die haben das wirklich ganz smart begonnen und haben sich intelligenterweise gleich am Ort des Geschehens von ihm, vom Erwin Hochmeier, der eben einen Ruf als Physikprofessor mhm. nach Innsbruck bekommen hat, hingegangen und haben eben die ersten drei Tiroler angestellt. Und das sind bei uns Ikonen. Das ist der Ali, der Wolf und der Sebastian. Ja. Und das sind meine Kollegen der ersten Stunde. Und ich bin dann etwas später, Recherchen haben ja ergeben, ich bin die Nummer 11 in der Firma.
Es klingt so familiär irgendwie.
Ist es auch.
Ja.
Das ist, und das ist auch gut so. Man vertraut sich, man macht keine künstlichen Besprechungen. Wir haben einen Zug zum Ergebnis, mhm. ohne Umwege. Wenn man sie gut kennt, kann man diese Business-Talk-Sachen einfach weglassen. Ja.
Geht nicht, gibt's nicht. Ihr Motto?
Ja, absolut richtig.
Ich habe gehört, das ist immer im Haus. Ja. Dieser Satz wird immer und immer in allen Meetings immer wieder gesagt.
Immer wieder gesagt, wird auch so gelebt. Das ist natürlich leichter gesagt, als man denkt. Nämlich für den Ersten, der voranstürmt, und das waren halt unsere mhm. zwei Firmengründer, Inge und Hochmeier, da war es nicht sicher, dass es unbedingt, ob es Erfolgsgeschichte werden kann, ob es wirklich funktioniert, ja. Aber wenn du es nicht probierst, hast du schon verloren.
Ja.
Und in dem Sinn war einfach das der erste Meilenstein, der wirklich der maßgebliche war, das Jahr 77, 16. Dezember, die erste Operation eines mehrkanaligen mikroelektronischen Implantates. Und mit dem hat man Geschichte geschrieben, der Milestone bleibt, mhm. Und wurde halt dann von neuen Generationen, von neuen Ansätzen immer wieder getoppt mhm. und getoppt und getoppt.
Wird sich denn, Sie haben jetzt eines mitgebracht, so ein Cochlea-Implantat.
Ja.
Wenn Sie das jemanden erklären, wie mir, die sowas noch nie gesehen hat in Natura, wie würden Sie das jemanden erklären als Techniker? Jetzt nicht zu technisch.
Vielleicht ist es Beste, man zeigt es gar nicht übertrieben her.
Ja.
Weil die Technik, die wir hier haben, ich zeige es natürlich,
ja. Ja,
aber die Technik, die wir hier haben, ersetzt den Gehörsinn. Ja.
Mhm.
Und das ist das einzige Implantat, die einzige Technologie, die das mit irgendeinem Sinn eben schafft. Und es ist natürlich ganz klar, dass für uns der Hörsinn der wichtigste ist.
Ja.
Ich behaupte, er ist es auch. Mhm. Ja.
Schläft auch nie, ne?
Schläft auch nie.
Das Ohr ist allzeit bereit.
Abdrehbar, allzeit bereit, immer aufwegbar, immer erreichbar. Und das Wunderding ist halt so ein kleines Implantat wie dieses hier, das im Körper wunderbar Platz findet. Nämlich im Mastoidknochen wird dieser Titan-Silikon-Teil eben
eingesetzt.
Eingesetzt, sagen wir es so. Ein Chirurg hat mir gesagt, das Mastoid, das ist ja viel zu massiv, viel zu dick. Wozu ist es denn so? Da hat der andere gesagt, naja, das hat der liebe Gott dafür vorgesehen, dass man da ein Implantat unterbrechen kann. Und es passt wirklich. Man fühlt es von außen so gut wie nicht.
Sieht man auch nicht, oder?
Sieht man auch, das Implantat selbst sieht man auch nicht. Und das ist aber nur das, die Empfängerspule und die Elektronik. Und das Herzstück ist dann diese Elektrode, diese ganz sanfte, smarte, die in die Cochlea, das ist eine Schnecke, inseriert wird. Und wir legen extrem drauf Wert, weil eben das so angelegt ist, dass die Elektrode von der Basis, von Eingang der Cochlea bis zum Apex, das ist die Spitze der Cochlea, alle Frequenzen abdeckt.
Wow.
Und da sind wir wieder beim Punkt. Und dass eben, wir sind ein österreichisches Unternehmen und nur diese Technologie schafft es bis zum Apex, auch die tiefen Frequenzen, die dort eben übertragbar sind, zu übergeben.
Das heißt, das ist neuester Standard jetzt.
Das ist neuester Standard, ja. Mhm.
Es gibt auch am Weltmarkt noch andere Firmen, die so ähnliche Produkte anbieten, aber das ist das Besondere an eurem, an dem österreichischen Stück quasi,
das
oder?
Das ist eine der Besonderheiten.
Ja.
Wir haben eine USP-Liste, also Unique Selling Point natürlich.
Klar.
Ja. Und das ist einer. Und da gibt es mehrere davon. Viele Patente, die auf unserem Produkt eben sitzen. Viele Firsts über die Geschichte geschrieben, ganz starke, ganz relevante und alles zum Nutzen für den Patienten.
Ja. Wie viele Mitstreiter gibt es denn weltweit? Also ihr habt die Nase vorne, aber es ist trotzdem ein überschaubares Unternehmen aus Österreich.
Es ist ein überschaubares Umfeld.
2000 Mitarbeiter.
So ist es. Es gibt in Summe 4 maßgebliche Hersteller, so kann man das benennen. Und 2 davon ziehen vorne weg. Technisch setzen wir Maßstäbe immer wieder und wir haben noch vieles vor.
Das hört auch nicht auf. Es muss immer weitergehen. Es wird immer verfeinert. Es wird immer dran gearbeitet. Das heißt, ihr habt so ein Labortechnikbereich, der sich wirklich tagtäglich darum kümmert, dass es noch kleiner, noch besser, noch feiner wird.
Definitiv.
Ja?
Das ist das Bestreben. Das ist auch bei uns absolut Chefsache. Die Besitzerin der Firma, Ingeborg Huchmeier, ist eben auch Elektronikerin. Und die Entwicklungsabteilung, das ist das Kernstück, das ist, da steckt ihr Herzblut drin. Und in der Businesswelt gibt es wahrscheinlich nur 2 Möglichkeiten, um vorne zu sein. Das eine ist, du kannst was gleich machen wie der andere, aber billiger. Auf dem Weg könnten wir es probieren. Der zweite, und für den Weg haben wir uns entschieden, du bist und bleibst besser. Du bleibst einen Schritt voran. Und das ist anstrengend. Das ist der smarte Weg, der schwierige Weg, aber das ist unser Weg.
Aus welchem Material besteht sowas?
Da sind sehr edle Materialien drin. Da sind Platin drin, Platin-Iridium, Titan, dann günstige Stoffe wie Silikon, wobei Silikon hat wunderbare biokompatible Eigenschaften. Dann gibt es auch Durchführungen, die Edelsteine sind, weil ich muss ja, und das ist die größte Geschichte, den Strom, und es ist, es sind Mikrostromimpulse, in die Cochlea, wie vorhin beschrieben, eben bringen. Und das Problem ist, dass ich eben vom Metallgehäuse raus muss bis zu den Spiralganglienzellen, wo ich eben den Strom appliziere. Ja. Und ich muss aus der Elektronikhülse, aus der Titanhülse raus. Und da gibt's so Isolationssteinchen, das sind eben Edelsteine. Ja.
Also wirklich ganz interessante Stoffe, die man da verbindet in diesem Stück. Ja.
Nur das Beste, weil Zuverlässigkeit, Reliability ist natürlich eines der wichtigsten Sachen für Implantate.
Und das hält auch ewig, oder?
Das hält nicht ewig. Man kann damit rechnen, da gibt's ja die Diskussion, was hält länger? Ist der Innovationsdruck höher oder ist die Haltbarkeit des Implantates länger? Und man redet bis zu 40 Jahre sind möglich. Wir denken, 20 Jahre ist ein guter Zeitraum, wo man ein Implant eben im Einsatz haben wird. Und dann hoffen wir, dass die Technik so stark ist, dass natürlich man in den Upgrade auch bei Implantaten geht. Das muss aber nicht sein nach 20 Jahren.
Was ist der beste Zeitpunkt, sich sowas einsetzen zu lassen? Was sagt der Experte?
Der Experte sagt ganz einfach.
So schnell wie möglich?
Eine diplomatische Antwort. Der beste Zeitpunkt ist, wenn der Arzt sagt, es ist indiziert, jetzt. Mhm. Und das meine ich wirklich so. Denn wir haben im Wesentlichen zwei Patientengruppen. Das eine ist natürlich die Patientengruppe Kinder, sehr kleine Kinder. Man beginnt da ab einem halben Jahr.
Das ist wirklich klein.
Das ist sehr klein. Mhm. Bis zu zwei Jahren ist man im grünen Bereich, im optimalen Bereich. Bei Kindern, wenn man spricht da von prälingualen Ertaubungen. Das heißt, ich habe überhaupt kein Sprachzentrum, kein Hörzentrum angelegt und das sollte ich sehr bald eben implantieren, damit diese Zentren eben zerebral angelegt werden. Die zweite Gruppe sind dann Erwachsene. Und Erwachsene, wenn es sicher ist, dass es keine Heilung gibt, dann wird der Arzt eben auch den nächstmöglichen Zeitpunkt in Erwägung ziehen, weil jeder Tag, den ich nicht hörend verbringen kann, wenn ich das gewohnt war, ist ein verlorener. Bis hin zu ein verlorener Tag. Ich muss immer aufpassen, wie ich mich ausdrücke, ja, weil natürlich gibt es Leben ohne Hören genauso.
Auch von guter Qualität, natürlich. Ja.
Genau. Aber wir sehen das sehr wohl so. Hören definiert unseren Tag mit sehr intensiv.
Was wäre der Sport ohne zu hören oder was wäre die Kultur ohne zu hören? Oder es gibt so viele Beispiele des täglichen Lebens. Auch das Miteinander ist einfach wichtig, dass man sich hört.
Absolut, absolut. Also, ich sage immer, der Hörsinn ist der schnellste Sinn, den es überhaupt gibt, der permanenteste Sinn, den es gibt. Und habe ich eine schnelle Information für einen Mitmenschen von mir? Was benutze ich? Also bei mir ist es eindeutig so, ich spreche es rüber, ich schreie es rüber, ich gehe in die Diskussion und das ist gut so.
Das ist wichtig, ja. Was ich noch fragen wollte, sind für Kinder, ist das die gleiche Größe, die Sie den Kindern einsetzen? Oder gibt es da Kinderimplantate oder ist das wirklich auch die Größe für die Erwachsenen?
Das ist eine ganz wichtige Frage.
Ich frage nur, es wirkt schon groß, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Baby von einem halben Jahr. Ja. Und.
Nein, es sind absolut die identen Implantate.
Okay.
Die Implantate wachsen mit, wenn man so will. Okay. Es ist nämlich nur die Elektrode, eventuell das Kritische. Oh. Und der Chirurg weiß genau, wie ich bei einem halbjährigen, einjährigen Kind die Elektrode legen muss, damit sie mit dem Wachstum eben mitwächst. Wobei, es braucht kaum mitwachsen, weil die Chirurgen legen das Implantat vor die Wachstumsnahtfuge üblicherweise, und die können definitiv was sie machen, ja.
Das ist, stelle ich mir auch sehr schwierig vor, das Team zu finden, dass diese Produkte, ja, und ich merke, da ist so viel Liebe, so viel Leidenschaft, die da mitspielt, Partner zu finden wie Chirurgen, die auch das gut einsetzen, oder? Da hat man wahrscheinlich auch ein Team, weiß ich nicht, wo wird das gemacht? Im AKH, in Wien, in Innsbruck wahrscheinlich, wo sind die Stellen? Wo sind Ihre guten Partner,
die Sie da... Die Liste wird immer länger.
Die wird länger, ja. Aber früher, stelle ich mir vor, war das gar nicht so, oder?
War überhaupt nicht so. Es waren nur die Universitätskliniken. Genau. Und da waren es wirklich nur die Pioniere, die gesagt haben, da muss man was tun. Und ich probiere das jetzt aus, ich glaube an die Idee. Mhm. Und das war AKH in Österreich die erste Adresse, die das eben gemacht hat. Und sogar den Antrieb und den Triggerpunkt gesetzt hat mit Professor Burian, der das eben unbedingt wollte. Und die Hochmeiers, da hat es noch nicht verheiratet, eben mit ihm generiert und gemacht haben. Auf der TU, das war Zusammenwirkung von TU Wien und Medizinischer Universität Wien auf gutem Niveau. Aber mittlerweile, Sie fragen, wo wird es gemacht? In Österreich haben mittlerweile 13 Stellen, wo es gemacht wird. Aber es gibt die führenden Häuser, die die Zukunft mitdefinieren, die Wissenschaft machen, die jeden Tag mit neuen Ideen kommen. Und das ist extrem toll.
Dass man an einem Strang zieht, ne?
Ja, und wir haben in jedem Bundesland eine Klinik, die das wirklich hervorragend macht. Ich muss dazu sagen, in Österreich ist die Ausbildung für Ärzte wunderbar. Mhm. Wir haben in Österreich ich sage mal, die besten Chirurgen.
Zwei Söhne sind auch Medizinstudenten, ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
In welche Richtung gehen die?
Medizin.
Ja, und was?
Mehr darf ich nicht sagen, also, weil umso mehr ich pushen würde, umso weniger wird's das, ja.
Okay.
Aber mein älterer Sohn, der macht ja ganz aufregende Studie an der HNO in Wien.
Ah, okay. Ja. Das klingt vielversprechend.
Ja.
Wann erzielt man denn den größten Erfolg? Bei Erwachsenen, bei Kindern? Bei Kindern stelle ich mir vor, oder? Wenn Sie schon sagen, dass es ab einem halben Jahr möglich ist, das einzusetzen.
Ich kann das nicht beantworten. Punkt ist, für beide gibt's unseres Erachtens, und dann nehme ich die Medizin jetzt ganz einfach mit, da gibt's keine Alternative. Weil, habe ich gehört, als Erwachsener, dann ist es Gnaden, und ich kenne viele so Beispiele, über die zeitig Implantierten, und in meiner Zeit, ich war ja jeden Tag im AKH bei jeder Operation dabei.
Bei jeder?
Ich habe jeden Patienten selbst angepasst, und das Feeling, das verlässt einem nicht. Die Notwendigkeit verlässt einem nicht. Und emotional habe ich Minimum so emotionale Momente gesehen bei 50, 60, 70-jährigen Männern, Frauen, wie bei einjährigen Babys, wo die Eltern natürlich sehr emotional den Moment der Erstanpassung miterleben. Aber ich kann nicht sagen, für die Gruppe oder die Gruppe ist wichtiger. Leider Gottes machen viele Länder, ich bin ja für viele zuständig, die Entscheidung und sagen, Beinhard, wir implantieren bis zum 26. Lebensalter. Und das ist.
Warum ist da gerade ein Schnitt? 26. Lebensjahr?
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Okay, ist das in den Ländern halt unterschiedlich?
Ja, das hängt mit der finanziellen Ressource oftmals zusammen.
Wie ist es in Österreich?
In Österreich, wenn der Arzt sagt, du brauchst ein Implantat, es hilft, dann kann der Patient das bekommen.
Okay.
Und die Kasse steht dahinter, die Häuser finanzieren.
Also sehr privilegiert in Österreich.
Sehr privilegiert in Österreich, aber sehr normal in Österreich, weil niemand denkt nach, ob du jetzt, wenn du dieses Bein brichst, da Titanverschraubung brauchst oder nicht, sondern so Sachen werden gemacht. Und wir sind hier in der Lage, dass der Arzt entscheiden kann, du bist indiziert, wir sollten den Schritt gehen.
Es ist notwendig oder nicht?
Ja.
Ich merke schon, da ist sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft, wenn Sie über das Unternehmen sprechen. Könnten Sie sich vorstellen, den Job irgendwann noch zu wechseln?
Naja, aus strategischen Gründen kann ich jetzt nicht einfach nachsagen. Ja. Aber wird nicht passieren.
Wird nicht passieren, oder?
Nein.
Was bedeutet Medel für Sie?
Naja, im Prinzip, ich sage, die besten Antworten sind die kürzesten, ja. Und ich kann nicht sagen alles, ja, weil da gibt es sehr wohl noch Familie.
Ja, klar.
Aber
im beruflichen Leben.
Im beruflichen Leben, ja, das ist mein berufliches Leben, ja.
Mhm.
Und jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel im vergangenen Jahr habe ich so gut wie gar keinen Urlaub gemacht.
Na gut, aber Sie sind sehr viel unterwegs. Okay, letztes Jahr war halt Corona-bedingt
überhaupt ein bisschen
anders, ja, für viele von uns.
Meine heiligen Skiferien, die haben wir gecancelt. Das ist halt nicht passiert. Und mir geht in Wahrheit trotzdem einfach nichts ab. Mein Job, und auf das bin ich sehr bald draufgekommen, ist, ist dort, wo mein Handy, wo mein Laptop, wo ich bin, weil das meiste passiert audioverbal. Ja, ich diskutiere wahnsinnig viel. Durch Reden, durch Zuhören kann man sehr viel verändern. Und irgendwie kommt man vor, ich habe gesagt, ich bin kein Elektronikingenieur, das war ich auch in der Anfangsphase nicht. Aber dadurch bewirkt man wahnsinnig viel, durch einfach Zuhören und Diskutieren.
Es steht auch immer die Tür offen und Sie sind einer, der gern zuhört, habe ich gehört.
Ja.
Und die Mitarbeiter können kommen, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist in vielen Betrieben. Ne? Also man kann wirklich kommen, das Herz ausschütten und ihr hört wirklich auch zu. Das ist vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis der Firma, oder? Kann man das sagen?
Ja.
Von Medel?
Das kann man sagen. Also ich lege Wert darauf, dass meine Tür immer offen ist. Mhm. Es gibt nur eine Ausnahme. In Zeiten von Corona ist unser großer Meetingraum zum Mittagsraum unter anderem geworden, um auch die Distanzen einhalten zu können. Und mittags mache ich dann zu, wenn draußen gegessen wird.
Okay, ja.
Aber ansonsten sind, außer bei Meetings, wo jemand bei mir sitzt, ist die Tür immer offen. Das ist ein Prinzip, ja.
Also es ist wirklich so wie ein Familienbetrieb, obwohl so viele Menschen schon mittlerweile da arbeiten.
Ja, ja.
Im Mutterleib fängt ja schon unser Ohr an zu arbeiten, was viele gar nicht sich vorstellen können. Es ist 24 Stunden im Einsatz und ist ständig auf Empfang. Wir brauchen unsere Ohren, um das Gehirn mit lebenswichtigen Informationen aus der Umwelt zu versorgen. Warum ist das so wichtig, dass man hört? Ist man dann ein Einzelgänger, wenn man nicht hört? Was ist Ihre Erfahrung? Ist man da ein bisschen abgestellt am Abstellgleis?
Naja, das ist, ich kann das ganz klar mit einem Ja beantworten. Mhm. Denn der Punkt ist, wenn ich jetzt nur anhand meiner Person das hernehme, nicht zu hören, würde meinen Job unmöglich machen, in der Form, wie ich ihn betreibe.
Ja.
Vieles, was wir Menschen machen, da gehört jetzt natürlich auch eine Podcast dazu, hier wird mitgefilmt, aber wenn der jetzt nur akustisch passiert, natürlich ist es gut, wenn ich das direkt höre. Ich kann transkribieren, ich kann das alles machen, aber manche Jobs sind an Hören dran gehängt. Viele Emotionen hängen an Hören und eine für mich wahnsinnig bewegende Situation war, ich spiele ein bisschen Klavier und liebe auch. Und wenn es nur einfach Akkorde sind, reinzudrücken. Und das war vor gut 20 Jahren für mich eine herzzerreißende Situation. Du bist noch sehr jung und ja, ich wusste, was Implantate für Kinder bewegen können, wollte, dass Kinder Zugang haben weltweit. Ich war ja von Südamerika bis Petersburg, kann ich mich erinnern, unterwegs, eigentlich auf der minimum halben Welt, die wir uns damals geteilt haben, mein Kollege und ich. Und dann wurde ich in einer Gehörlosenschule zu einem Klavier gestellt und man hat gesagt, Sie spielen ja ein bisschen Klavier, wollen Sie ein bisschen reindrücken, habe ich halt ein paar Akkorde gelegt und ein bisschen was gespielt. Und dann haben sie die Kinder gebeten, sich hinzustellen, gehörlose Kinder, und die haben halt das Gefühl, was ich gespielt habe.
Das heißt, die Hände aufs Klavier gelegt.
Die Hände aufs Klavier, oben auf den Deckel drauf, und das war für mich ein wahnsinnig trauriger Moment, weil ich genau weiß, was es heißt, was zu fühlen und was zu hören. Das sind zwei verschiedene Sinne und du kannst den Gehörsinn unmöglich durch einen anderen Sinn ersetzen. Nicht einmal einen Ansatz. Mhm. Kleines Beispiel, wenn ich mich hier mit der Hand drauflege und hier drauf klopfe, ich mache ein zartes Klopfen, fühle ich, ja, aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich da höre.
Wie es klingt.
Genau. Mhm. Und bei einem Klavier, das ist so ein komplexer, wunderbarer Sound, Klang, mit diversen Obertönen und so weiter. Ja, natürlich fühlst du die Vibrationen, du fühlst von mir aus den Rhythmus, aber von den Frequenzen kriegt man natürlich nichts mit.
Ja. Also ich stelle mir vor, ich habe jetzt gerade beim Herfahren im Radio gehört, Fußballer, junger Fußballer, der jetzt im Nationalteam ist und eigentlich noch nie für Österreich gespielt hat vor einem Publikum.
Mhm.
Das heißt, er hat jetzt im Interview gesagt, was mir wirklich fehlt, ist, dass die Leute da sitzen, mich anfeuern und meine Tore gutheißen, ja, und klatschen. Es fehlt ihm einfach die Atmosphäre im Stadion. Ich stelle mir vor, dass wenn man nicht hören kann, dass das unheimlich schwierig ist oder diese Euphorie, dieser Funke, der da überspringt. Einfach schade. Es wäre schade, wenn man das nicht erleben kann. Deswegen ist diese Arbeit auch wichtig. Deswegen ist unter anderem eure Arbeit wichtig. Ihr lasst euch immer wieder was Neues einfallen.
Wir lassen uns immer wieder was Neues einfallen und machen doch das Gleiche.
Ja, ja, aber es ist, glaube ich, wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern sich neue Projekte einfallen zu lassen, dass die Leute in irgendeiner Weise aufmerksam werden auf diese Sachen.
Definitiv. Das ist eines unserer wichtigsten Projekte, weil da können wir Österreich durchaus verlassen.
Mhm.
Wir versuchen, das, was in Österreich gut funktioniert, in vielen, vielen anderen Ländern eben auch ins Gehen, ins Funktionieren zu bringen. Und ich bin jetzt nicht der große Marketing-Freak.
Ja. Yeah.
Und bis hin zu Marketing nervt mich dann, wenn Marketing verführt. Ja. Quasi Sachen versucht zurechtzubiegen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber ich genieße Marketing, um Sachen stark in den Raum zu bringen, die notwendig sind. Mhm. Und eins meiner großen Ziele, ich denke, das teile ich mit meinem Team, ist das, dass wir können nicht in jedem Land den Leuten das Implantat geben. Ja? Das ja. ist ganz, ganz schwierig. Es ist, wird auf der ganzen Welt benötigt. Das ist, gibt's keine Unterschiede. Das Einzige, was wir wirklich geben können, und wir müssen das geben, meines Erachtens, ist Information. Die Eltern sollen wissen, es gibt Technologie, die meinem Kind jetzt hilft und das Zeitfenster durch die zerebrale Plastizität schließt sich. Ja. Und wenn jemand weiß, es gibt da Hilfe, dann wird er, und das ist unsere große Hoffnung, einen Weg finden, zu der Lösung zu kommen. Mhm. Und das funktioniert. Und dass es funktioniert, haben wir bewiesen in vielen Ländern wie Albanien, Moldawien und so weiter, wo wir Eltern erreicht haben, wo wir wunderbare Projekte gestartet haben, war auch das Haus Liechtenstein. Mhm. Prinz direkt involviert, ein sehr schönes Projekt, wo wir eben angeklopft haben und gesagt haben, wir zeigen euch, dass es funktioniert, und mit dem haben wir nach Moldawien zum Beispiel Implantate gebracht, Albanien ganz ähnlich. Mhm. Und wir haben zurzeit eine ganz starke und wichtige Offensive, das ist natürlich Afrika. Ja. Und wir verlieren, wenn wir jetzt nicht aktiv sind, wenn wir das Wissen jetzt nicht ausstreuen, verlieren wir täglich Patienten. Nicht für uns ja. verlieren wir die, sondern die verlieren das Hören. Das ist dann nicht mehr nachinstallierbar.
Mhm. Ihr wollt es aber nicht so progressiv betreiben, dieses Marketing, weil sonst könnte man auch öfters Videos sehen, wenn so Menschen das erste Mal wieder hören. Sowas wollt ihr nicht. Das ist eher,
ja.
wie soll ich sagen, es wird eher zurückgehalten, die Emotion, oder? Ihr könntet viel mehr damit rausgehen. Menschen, die glücklich sind, die weinen, weil sie wieder hören.
Ich nehme das jetzt als Auftrag. Ja. Wir halten das nicht wirklich bewusst zurück, muss ich dazu sagen. Wir als Firma ja. nehmen wir uns zurück, das stimmt. Ja. Aber es gibt wunderbare Botschafter für das Implantat, für das Implantieren, für das Hören durch Implantat, ja. durch, für das zeitige Implantieren. Und das sind üblicherweise Chirurgen. Und wir bedanken uns wirklich für unsere Traveling Surgeons, die lehren, die implantieren, die junge Ärzte einladen nach Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz, Zentraleuropa, mhm. sind da sehr gut aufgestellt und versuchen eben, es zu ermöglichen, dass auch in fernen Ländern, wo das nicht das große Thema ist, Implantationen zu organisieren, mitzuorganisieren. Und ist der Wille mal installiert, dann funktioniert es meistens. Denn überall dort, wo Abfangjäger, Militärgerät angeschafft wird, ist dieses geringe Budget, was eine Cochlea-Implantation braucht, machbar. Mhm.
Welche Geschichte ist Ihnen ganz persönlich in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, unglaublich schön, die Sie auch immer wieder gerne erzählen? Wenn wir jetzt schon bei den Erfolgsgeschichten sind, auch ein bisschen, ja? Was ist da?
Da gibt es eine Geschichte, die hat mich sehr bewegt. Mhm. Ich kann jetzt nicht das Land dazu sagen.
Warum nicht?
Sie werden es gleich hören.
Okay.
Es war eine der ersten Operationen mit den neuen tollen Implantaten. Wir haben schnelle Implantate am Markt gebracht, wo andere noch sehr, sehr langsam waren. Es war im Jahr 95 die Operation hat stattgefunden vor Ort. Und dann bin ich sehr bald draufgekommen als Techniker, weil das sieht man dann bei der Erstanpassung, dass irgendwas nicht stimmt. Der Patient reagiert nicht so, es war ein postlingualer Patient, also vorher hörend, durch einen Unfall eben ertaubt. Und ich bin dann zum Arzt hingegangen und habe gesagt, der Patient funktioniert nicht, da ist vielleicht irgendwas mit der Elektrode, vielleicht ist es nicht richtig platziert und so weiter. Der hat das blitzartig eingesehen, hat gesagt, aber er will das jetzt von einem der Besten mitbegleitet haben. Das war ein Anruf und dann kurz darauf bin ich im Auto gesessen mit dem Professor, mit dem Patienten am Weg nach, und das kann ich sagen, nach Würzburg, ja. zum Professor Helms. Der Herr Professor Helms hat das ein, zwei Tage, da geht's am leichtesten scheinbar, korrigiert, konnte das eben Pipifein inserieren und er hat das einfach quittiert mit der Aussage, naja, das ist schon so, Cochlea, also die inneren Strukturen sind sehr oft ossifiziert und Würzburg hat halt den Ruf, dass diese Ossifikationen, die lösen sich an den Grenzen zu Würzburg auf und er kann um nichts mehr, aber das hat sich halt so ergibt, dass dem dann was ich mache. Und dieser Rei ist der Familienname dieser Patient, der war überglücklich und ich habe gemerkt, hätte ich jetzt autoritär verhalten, nichts gesagt und gesagt, naja, kann man nichts machen, dann hätte der Rei eben nicht gehört. Und so war er einen Monat danach hörend und wir sind bis zum heutigen Tag verbunden. Die aber Geschichte hat sich auch schon vor 25 Jahren.
Wo passiert das, dass der Firmenmitarbeiter oder Area-Chef mitfährt im Auto mit dem Chirurgen nach Duisburg mit dem Patienten, alles in einem Auto? Das klingt alles so wie in einem kleinen Film irgendwie. Das ist ja nicht wirklich, weil ich kenne sowas nicht. Ja? Ja. Diese Initiative, diese Motivation.
Ja.
Ist das immer noch so? Das war 1995. Ist das heute auch noch so?
Ich ermutige meine jungen Kollegen dazu, sagt, was Sache ist. Natürlich muss man, das war eine schwierige Situation auch für mich, ja? Weil ich war jünger, ja, ich war jung, und das war ein Herr Professor und das zu sagen war für mich eine schwierige Situation, war nicht in Österreich. Ich sage, es hilft nichts, wenn eine Sache ist, wie sie ist, dann muss man sie adressieren und ansprechen mit der nötigen Diplomatie und so weiter. Und wir agieren in die Richtung und ich denke, meine jungen Kollegen machen das. Ja.
Ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit.
Nein. Sachen sind einfacher geworden. Man setzt sie nicht mehr ins Auto und fährt. Ja. Da gibt's
die Kommunikationsmittel sind jetzt anders, ja.
Es gibt nähere Kliniken, es gibt viele Kliniken, die es jetzt da perfekt machen. Aber es gibt nach wie vor zu tun. Und wir schulen. Wir haben ein Schulungszentrum in Innsbruck. Mhm. Junge Ärzte sollen das kennenlernen. Präzision des Handelns ist extrem wichtig. Da gibt es so einen feinen Unterschied zwischen Scala Vestibuli und Scala Tympani. Okay. Die Elektrode, und das ist ein minimaler Unterschied. Und wir wollen, dass es sauber implantiert wird. Wir wollen auch, dass die Elektrode so gestaltet ist, dass die so smart und fein, und das ist einzigartig bei uns, dass sie nicht durchdringt von einer Skala in die andere, die Bereiche. Für uns ist die innere Struktur der Cochlea heilig. Und wir respektieren das mit unseren Produkten und unsere Chirurgen, die mit unserem Produkt arbeiten, akzeptieren das und handeln äußerst präzise. Und das ist uns sehr, sehr wichtig.
Wie oft muss man nachkorrigieren?
Was versteht man unter nachkorrigieren? Elektronische Nachkorrektur passiert das erste Jahr. Das ist komplett normal. Wir nähern uns den Hörvermögen des Hörnervens an. Ich sage immer, der wächst uns entgegen und wir kommen ihm entgegen.
Also man kriegt es nicht eingesetzt und kann gleich so hören.
Richtig.
Sondern es ist ein Feinjustieren, also ein Feintuning.
Ein Feintuning, genau.
Okay. Und das kann Natur. Wochen, Monate
das, ja, ich sage, nach einem Jahr sind unsere Patienten ziemlich stabil.
Okay.
Dann gibt es die jährlichen Checks. Die Operation, das ist ein einmaliger, routinierter Eingriff, dauert mittlerweile bis runter zu einer halben Stunde, ist die sicherste OP.
So kurz ist das?
So kurz ist das mittlerweile.
Das überrascht mich.
Ja. Ist die sicherste OP, die man prinzipiell machen kann. Das hat einfache Gründe. Erstens ist man in knöcherner Struktur unterwegs. Mhm. Man muss nur durchs Mittelohr durch. Und die Cochlea ist in sich ein geschlossenes, hart geschlossenes Organ. Zweitens, die Patienten werden implantiert, wenn sie gesund sind. Mhm. Die Zeit hat man zu warten. Und Eingriff ist ein sehr Routine, gesicherter Eingriff, den in Österreich eben 13 Zentren sehr sicher machen und mittlerweile in ganz Europa absolut zuverlässig und sicher durchgeführt wird.
Ein bisschen Ängste gibt es doch, wie ich vorher durchgehört habe, dass manche Eltern sagen, warten wir noch. Es muss der Tag kommen, wo ich meinem Kind, das sehr klein ist vielleicht, das einsetzen lasse. Wo sind die Ängste? Da gibt es so Mythen, was könnte das sein?
Ja. Wir sehen die Ängste natürlich immer wieder.
Ja.
Aber wer hätte nicht Angst, wenn ich sage, so, ich sollte mein Kind operieren lassen. Mhm. Du überlegst dir natürlich, wohin gehe ich, wer operiert. Und das ist auch gut so. Das muss man sich überlegen. Eine Operation macht man nicht, weil man lustig ist. Wir hatten mal eine Gruppe von Ärzten bei uns und die haben eine Diskussion eben geführt mit Logopäden und auch Beratern, die eben im Vorfeld Patienten beraten. Und man ist zum Konsens gekommen, dass man sagt, wir versuchen den Eltern, weil um die geht's meistens, den Schritt zum Ja zur Implantation möglichst einfach zu machen. Mhm. Die Risiken sind absolut wert, es einzugehen, wenn man das Ergebnis sich anschaut, ein Leben lang zu hören. Und ich kann das nur unterschreiben. Ja. Man sollte, wenn man eben gefragt wird, mit offenen Karten spielen, was ist zu tun? Mhm. Operation, kleiner Hautschnitt, Mikrochirurgie, aber dann gibt es ein lebenlanges Hören.
Eine Lebensqualität,
ein Sinn mehr.
Einer der wichtigsten, oder? Ich meine, alle Sinne sind wichtig, aber Hören ist schon besonders wichtig, wenn man das so sagen kann. Ja. Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben mit Ewald Turner. Und ich merke einfach, dass diese Leidenschaft irgendwie schon überspringt und man jetzt weniger Angst hat. Irgendwie ist das Hören so selbstverständlich für uns. Man nimmt es wahr, aber wenn was passiert, ja, ich hatte auch mal, bin getaucht und habe einen Monat lang nichts gehört, was natürlich sehr schwierig ist, auch im Radio, wenn man dann einen Monat auf einem Ohr nicht hört, wenn man die Gefahr einfach nicht heranrollen sieht wie Autos und so weiter. Also das Hören ist schon etwas total Wichtiges. Und ich glaube, diese Pionierarbeit, die ihr leistet, die muss weitergemacht werden. Also das ist etwas, wo man nicht Stopp sagen kann. Das Marketing geht jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, sondern das ist etwas, was immer begleitend ist, genauso wie die Technik, die immer wieder vorangetrieben werden muss.
Definitiv. Also wir sind entschlossen.
Wir seid entschlossen, ehrgeizig. Ja. Und freut euch auf die Zukunft. Was ist denn so ein Ziel? Wo wollt ihr hin? Was ist ein nächster Meilenstein?
Naja, das Hören, wir können das Hören durch das Implantat verbessern. Ja. Wir wissen auch, in welche Richtung das gehen kann. Aber die Punkte, wo man sehr schnell und sehr leicht eigentlich verbessern kann, ist, ein Beispiel darf ich geben, es ist nicht so, dass jeder Patient zwei Implantate bekommt.
Ach so.
Das sollte aber sein, weil wir haben zwei Ohren. Es gibt das Phänomen des Stereohörens, das redet sich so leicht, ist aber ein Wahnsinnseffekt, ein wahnsinnsakustischer Effekt, den unsere CI-Patienten genauso haben. Viele Patienten sagen, und die erleben das ja tagtäglich, die geben nämlich auf einer Seite einen Prozessor auf und hören damit und dann setzen sie den Prozessor auf der zweiten Seite auf. Und meine Freunde beschreiben das ganz einfach, die sagen, in dem Moment, wo ich das zweite Implantat aktiviere, geht die Welt so auf für mich. Ja. Mhm. Andere Patienten beschreiben es, indem ich den zweiten Prozessor aufgehe, höre ich in Farbe. Mhm. Das ist überhaupt ein interessanter
das ist ein guter,
Begriff. Ja. Und das heißt, in Richtung Awareness geht es natürlich in die Richtung, dass wir zwei Ohren haben. Zwei Ohren ergänzen sich wunderbar. Mhm. Und ansonsten geht natürlich die Reise weiter. Besseres Coding, noch besseres Hören, Erhalt der Innenohrstrukturen und natürlich auch irgendwann einmal das voll implantierbare wird kommen. Zurzeit hat man ja noch einen kleinen Sprachprozessor, der außen aufgesetzt wird. Der wird nicht vor in 5 Jahren einmal wegfallen, das mag so sein.
Okay, 5 Jahre sind sehr mittelfristig.
Nicht vor in fünf Jahren,
okay.
Sagen wir. Und darauf zu warten wäre immer ein Fehler, weil ich verliere zerebrale Plastizität, die Lernfähigkeit des Gehirns mit jedem Monat. Das heißt, ja, nicht warten auf irgendwas, was in Zukunft kommt, sondern das Hören passiert im Kopf. Wir ermöglichen das nur mit dem Implantat, die nervalen Strukturen, die trainiere ich jeden Tag und umso früher ich damit beginne, desto schöner wird dieses Hörzentrum und damit verbunden Sprache, Hören ist ja sehr, sehr dicht aneinander, baue ich natürlich dann sehr gut auf.
Also da sind schon noch sehr viele Zukunftsprojekte da und das ist einfach immer weiter, kein Stillstand in Sicht.
Definitiv.
Medell in Zukunft, ja. Es gibt jetzt sogar, möchte noch einen Punkt anführen, da war jetzt Oscar-Nominierungen und da gab es jetzt auch einen Film, der gut zu diesem Thema nämlich passt, nämlich Sound of Metal, und da gab es einen Drummer, der dann leider einen Hörsturz erleidet und sich in eine Richtung entscheidet gegen dieses Cochlea-Implantat. Ja. Ist das überraschend für Sie?
Absolut überraschend.
Das Ende?
Absolut überraschend.
Wir verraten es leider. Leider, aber irgendwie überrascht mich das jetzt, wenn ich jetzt Konsument bin und mir denke, wieso dagegen, wenn ich so viel Positives höre? Was kann denn da in einem Menschen vorgehen?
Ich kenne das aus der wirklichen Welt so gut wie nicht.
Denke ich mir.
Das ist nur ein Film. Ich behaupte, das ist schlecht recherchiert.
Okay.
Der Film hat mit Realität wenig bis nichts zu tun. Und da empfehle ich einen meiner Lieblingsfilme dagegen.
Ja.
Und da ist Bradley Cooper in der Hauptrolle mit A Star Is Born.
Okay.
Erstens wunderbare Musik.
Lady Gaga.
Ja. Und letztendlich tragisches Ende aufgrund von Hörverlust. Ja. Mhm. Eben starker Tinnitus und so weiter. Und das zeigt für mich, wie wichtig das Hören ist und wie wichtig es ist, Hören zu erhalten. Und in dem Film wäre Happy End vielleicht gewesen,
glaube ich auch,
den Star mit einem Implantat zu versorgen. Also unsere Patienten.
Und wieder zurück auf die Bühne zu gehen, weil er war ja leidenschaftlicher Drummer, ne?
So ist es.
Oder?
So ist es.
Also jetzt haben wir noch einen Filmtipp gehört und jetzt noch am Schluss ein Musiktipp.
Ein Musiktipp ist für mich immer ganz schwierig, weil ich so komplett breit aufgestellt bin. Ja. Und ich mache meine Kinder zu Hause ja wahnsinnig mit klassischer Musik, mit Jazzmusik, aber auch durchaus populär Pop.
Mainstream.
Ja. Mainstream, ja. Alles gut, ja. Aber ja, wenn ich jetzt an Tchaikovsky zum Beispiel, ist eine meiner Lieblingsklaviersonaten, B Minor, ja. Wahnsinnswerk, aber heute muss leichter. Cello, very good, genannt von Lady Gaga.
Lady Gaga und Bradley Cooper, genau, die beiden. Also ein Hörtipp auch noch am Ende von unserem ersten Hörgespräch. Sinnvolles aus dem Leben mit dem MedEl Area Chief Manager, kann man sagen, oder? Ewald Turner.
Ja.
Wir freuen uns auf ein nächstes Wiedersehen und vor allem ein Wiederhören hier bei unserem Podcast Hörgespräche. Danke. Danke Ihnen.
Ich bedanke mich.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Wenn ich einen Klavierton als Geräusch bezeichnen darf, dann würde ich sagen, ein Klavierton. Komplett egal, ob der in einer tiefen Lage oder hohen Lage ist, der birgt so viel Frequenzen, Nebenfrequenzen, haut mich immer wieder um.
Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Das war die erste Operation eines sehr schnell arbeitenden Implantates mit der sogenannten CIS-Kodierungsstrategie. Und da hat es einen Patienten gegeben, ich sage zu ihm Joseph, ja, dass ich nicht meinen ganzen Namen nenne, mir sehr bekannt. Und der wurde eben mit dem neuen Implantat versorgt. Es waren die maßgeblichen Chirurgen, die bis zum heutigen Tag für die Sache brennen. Und dahinter stehen nämlich Professor Gstöttner und Professor Baumgartner. Die beiden haben die Implantation eben gemeinsam durchgeführt. Und dann kommt der große Moment, in dem Fall einen Monat später, erste Anpassung, wo wir Techniker durften. Wir machen die Anpassung am AKH um. Stefan Briedl war dabei, ich war dabei. Ich habe dann gefilmt, das heißt, da gibt es eine filmische Aufzeichnung, Fixierung davon. Und wir passen an, die Dutzmes waren es 8 Kanäle. Ja. Und am Ende der Geschichte kommt der Herr Professor Baumgartner, um die Patienten zu checken, sofort zu checken. Und da hat er ihm sehr deutlich mit ihm gesprochen, 25, und er hat es wiederholt. Und es ist so weitergegangen, um mit einem Satz zu enden, wie der Herr Professor merkt, der wiederholt alles, am Anfang mit Zuschauen, dann hat er schon abgedeckt, hat es immer noch wiederholt, und dann hat er gesagt, Herr Kronerpeter, wenn Sie das verstehen, was ich jetzt sage, dann spendiere ich eine Flasche Sekt. Und der Joseph sagt, die Flaschen Sekt, die lassen wir auf keinen Fall entgehen. Professor Baumgartner stürzt zum Telefon, ruft den Professor Gstöttner an und sagt, Wolfgang, der hört wirklich, ja, und zwar alles. Und das war für uns alle extrem motivierend. war Referenzpatient, jahrelang immer wieder kontaktiert worden, immer wieder getestet worden. Kann das so sein? Hundertprozentiges Sprachverständnis.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Achten Sie auf Ihr Gehör. Unser Gehör ist einzigartig und ich kann einen Sinn, das ist eine Definition in sich, nicht durch einen anderen ersetzen. Leider Gottes. Aber wir können das Gehör durch Elektronik wiedergeben oder geben.